Als ich den Titel gehört habe, habe ich mir erstmal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über den Namen, die Macht der Vergebung. Ich fand ihn dann aber doch sehr, sehr passend. Ich lese dazu einen Text aus Kolosser 1, 9 bis 14. Das ist nicht der Predigttext, also wer eine Bibel hat, behält sie dann in der Hand. Aber ich fand, ja, passt ganz gut dazu. Also Kolosser 1, 9 bis 14. Darum lasst uns auch von dem Tag an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft, durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Herrn, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also erst die Vergebung, erst die Rechtfertigung vor Gott und dann das Leben. Baut schön auf das auf, was wir das letzten Gottesdienst hier hatten.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, liebe Geschwister. Und Martin hat schon gesagt, unser Thema heute Morgen soll sein die Macht der Vergebung. Und dazu habe ich einen Text aus der Apostelgeschichte, der anhand des Lebens bzw. des Zeugnisses von Paulus verdeutlicht, warum Vergebung wichtig und vor allen Dingen in Christus möglich ist. Ich möchte diesen Text gerne lesen, ist Apostelgeschichte 26, die Verse 8 bis 18 und den Hauptaugenmerk wollen wir legen auf die Verse 17 und 18, aber ich lese ihn so im Zusammenhang, damit ihr wisst, worum es geht. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Danke. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Soweit dieser Text. Macht der Vergebung. Macht der Vergebung ist zwar ein Ausdruck, den wir so nicht in der Heiligen Schrift finden, jedoch fand ich es äußerst fesselnd und spannend, mich auf die Art und Weise mit dem Thema zu beschäftigen. Weil wir Menschen alle von der Vergebung unseres Herrn Jesus Christus abhängig sind. Und er allein die Macht hat, unsere gesamte Schuld zu tragen und zu vergeben. Und der zweite Gedanke, der daraus resultiert, ist der, dass auch wir schuldig sind, dem anderen zu vergeben. Vergebung im biblischen Sinne bedeutet nichts anderes, als Gnade vor Recht ergehen zu lassen. So ist es ein wunderschönes und zugleich doch ernstes Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Gott, der die Menschen liebt und aus dieser Liebe heraus seinen eigenen Sohn Jesus Christus nicht verschonte, erlässt die Schuld denen, die ihm bedingungslos vertrauen und an ihn glauben. Die Schrift sagt uns, der Mensch ist böse von Jugend auf und damit sündig in seinem ganzen Tun. Wenn dann niemand da ist, der die Macht hat, zu verändern, zu heilen und zu vergeben, nimmt es ein schlimmes Ende. Was kann es aber Schlimmeres geben, als auf ewig getrennt zu sein von Gott und verloren zu sein? Doch Gott sei Dank will Gott nicht, dass der Mensch verloren geht, und so sandte er eben seinen Sohn, der unsere Schuld trug, obwohl Christus selbst schuldlos, selbst sündlos war. Ob der Mensch es nun wahrhaben kann, dass er Vergebung braucht oder es sich nicht eingestehen will, fest steht, Christus ist der Einzige, der uns von den Ketten der Sünde befreien kann und damit dem Machtbereich Satans entreißen kann. Denn Sünde bedeutet nichts anderes als Trennung von Gott. Christus aber, und das haben wir in der Schriftlesung gehört, will uns aus der Finsternis herausreißen, was gleichzusetzen ist mit dem Einfluss der Sünde in unserem Leben, und uns zu seinem herrlichen Licht führen, indem wir frei von aller Sünde werden. Da wir aber nicht aus uns heraus dieses Ziel erreichen können, brauchen wir seine Vergebung. Allein das Erkennen, dass wir Vergebung brauchen, reicht jedoch nicht. Das ist so der erste und gleichwohl wichtige Schritt der Erkenntnis. Jedoch dürfen wir nicht allein in dem Wissen stehen bleiben. Denn darauf, auf diesem Erkennen, dass ich Vergebung brauche, darauf muss auch die Buße im vollen Maße geschehen. Denn wenn wir nicht umdrehen von unseren bösen Werken und uns zu Christus hinkehren, so wird sich auch in unserem Leben, in meinem Leben, nichts ändern. Und Lukas schreibt dazu, Apostelgeschichte 2, 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Allein im Namen des Herrn Jesus ist Heil, und er kann uns die Sünden vergeben. Das meint Jesus, wenn er sagt, der Mensch müsse von Neuem geboren werden. Wir sind alle in und mit einer sündhaften Natur geboren worden, weil wir unter dem alten Adam stehen, der Gottes Verheißung misstraute und auf die Verlockungen Satans hereinfiel. Erst durch die Annahme Christi und seines Heils werden wir zu wiedergeborenen, befreiten und gerechten Menschen. Das macht uns zu neuen Kreaturen oder einer neuen Schöpfung. 2. Korinther 5, Abvers 17 lesen wir auch: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wir reden hier von Gerechtigkeit, die nicht von Menschen gemacht, also unvollkommen ist, sondern durch Gottes Gnadenerlass an uns Sündern vollzogen wurde. Christus ist der Einzige, durch den wir diese Gerechtigkeit vor Gott erlangen können. Und ein Textabschnitt aus dem Römerbrief soll uns diese Gerechtigkeit in Christus Jesus vor Augen halten und sie uns näher bringen. Ich habe heute viel Text, aber es ist mir wichtig. Römer 3, 22 bis 26. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Was ein wunderbares Wort. Der Böse geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wen er bekommen kann. Doch Christus ist der Sieger. Und alle, die an Christus glauben, haben auch den Sieg in Christo. Dies dürfen wir mit Freuden annehmen und verkünden allen, die sich nicht bzw. nicht mehr dem Einfluss des Bösen hingeben und Gott bis ins Kleinste vertrauen. Denn Gott meint es gut mit uns und möchte die Menschen retten. Er ist es, der uns von aller Ungerechtigkeit erlöst und uns in Christus begnadigt hat. Wir können darum beten und hoffen, dass diese Gerechtigkeit noch vielen Menschen geschieht, indem sie dieses großartige Geschenk der Gnade in Jesus Christus annehmen. Wir sind Menschen und deshalb unvollkommen und schwach, was uns oft auch in die Falle der Sünde und des Bösen laufen lässt. Doch der Herr kann und will uns aus diesen meist selbst verschuldeten oder auferlegten Zwängen heraushelfen. Sünde ist Zwang, denn sie zwingt uns, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. Und damit stehen wir nicht alleine, wenn selbst Paulus meint: Denn ich weiß, dass in mir, das ist meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Soweit Römer 7. So verführt uns die Sünde dazu, das zu tun, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir uns selbst Gesetze auferlegen, die uns in der Freiheit beschneiden und einschränken. Wieso steht der Mensch aber überhaupt und allzu oft unter diesen Zwängen und hat der Böse meist ein leichtes Spiel? Weil der Mensch sich lieber der Welt öffnet und hingibt und die freimachende Wahrheit in Christus nicht erkennen will. Und selbst in frommen Kreisen ist dies leider vermehrt zu entdecken. Das Fleisch streitet wider den Geist. Geben wir uns nicht der Welt hin, sondern eifern wir Christus nach, so führen wir ein Gott wohlgefälliges Leben, welches den gerechten Lohn davonträgt. Den Siegespreis für die, die ausgeharrt haben bis zum Schluss und sich nicht den bösen Werken des Fleisches hingegeben haben. Wieder ist es Paulus, der ermahnt, sich nicht den Begierden des Fleisches hinzugeben. Und so schreibt er in Galater 5, ab Vers 16: Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter und so fort. Das bedeutet für diejenigen ewige Gottesferne, um nicht zu sagen Verdammnis, welche nicht den Worten Gottes geglaubt haben. So hart und ohne Umschweife müssen wir es sagen, denn wir leben in einer bösen Zeit, die vom Bösen regiert wird. Doch haben alle die gleiche Chance zur Umkehr, zur Buße und damit auf das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Christus ist der einzige Weg zu Gott und damit in die Freiheit. Das werden später alle anerkennen müssen, auch die Zweifler, weil sich jedes Knie einmal beugen muss vor dem Vater. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und auch müssen schließlich alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, ohne Ausnahme. Egal, was er oder sie, was ich oder du in ihrem Leben getan haben, da nützt es auch nichts, ein moralisch einwandfreies Leben geführt zu haben. Das rettet nicht, sondern allein die Tatsache, an den Sohn Gottes zu glauben. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. 2. Korinther 5, Vers 10. Wer Christus nicht hat, das heißt, wer ihn nicht als Herrn und Heiland angenommen hat, hat das Leben nicht und kann Gott nicht nahen. Wir alle brauchen also die Vergebung unserer Sünden, weil wir vor Gott schuldig sind, ohne Ausnahme. Und uns nur zu ihm nahen können, wenn wir rein und heilig sind. Dies geschieht einzig durch Jesus Christus. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut. Das auch nicht einer. Das ist doch mehr als deutlich. Wer kann also Gott nahen, wenn keine Vergebung da ist? Niemand. Nur wer an den Sohn Gottes glaubt und ihm vertraut, darf das ewige Leben erben. Es ist somit unerheblich, ob wir große Schuld tragen oder nur vermeintlich kleine Sünden begangen haben. Bei Gott gibt es hierin keinen Unterschied. Denn alle Sünde hat die gleiche Strafe zur Folge: den Tod. Und die frohmachende Botschaft an dieser Stelle lautet: Christus ist für jegliche Schuld eines jeden ans Kreuz gegangen. Unvergebene Sünde führt aber in den Tod und ist damit gleichzusetzen mit ewiger Gottesferne bzw. der bewussten Abkehr von Gott. Gottes Nähe aber bedeutet Leben. Ein Leben in ewiger Herrlichkeit unter dem Lichtglanz Gottes, welches heller scheint als das Licht der Sonne. Bewegend. Ja, das wollen wir verkünden, weil es die frohe Botschaft Christi ist, an dessen Stelle wir bitten dürfen: lass dich versöhnen mit Gott. Das geht nur über die Annahme des Heils durch Christi Versöhnungstat am Kreuz von Golgatha. Aus dem Text in der Apostelgeschichte erfahren wir, wie Paulus seine Bekehrung erlebte. Indem er von seiner Begegnung mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus vor dem König Agrippa und anderen Zuhörern berichtet. Vor ihm darf Paulus sich verantworten und jetzt im Namen Jesu bezeugen, dass er selbst einmal die Gemeinde Gottes verfolgt hat und somit am Namen des Herrn Jesus schuldig geworden ist. Doch durfte er die Gnade und Vergebung seines Herrn annehmen und ist somit zu einem Diener des Evangeliums geworden. Das heißt, jeder, der wirklich umdreht und Christus als seinen Herrn annehmen kann, darf Vergebung erlangen und ihm sogar dienen. So ist Vergebung und die daraus resultierende Hoffnung in uns ein spezielles Thema, von dem wir erstens alle abhängig sind und zweitens, von dem zu reden wir im Namen Jesu alle ja irgendwie verpflichtet sind. Ferner ist es eigentlich ganz einfach, obwohl wir uns oft damit so schwer tun. Und das geht besonders auch an meine eigene Adresse. Wie der Herr uns vergeben hat, so sind wir schuldig, einander zu vergeben. Das ist die Botschaft, die sich aber vor allen Dingen in unserem Handeln äußern muss. Ich muss gestehen, dass ich mich nun schon seit einigen Wochen mit diesem Thema beschäftige. Und damit komme ich zu einer Frage, die ich an uns alle richten möchte. Was bedeutet uns also diese Vergebung in Christus? Macht sie mein Leben reich und verändert sie komplett mein Denken, Sinn, mein Handeln? Lebe ich in den Tag hinein und alles ist so, wie ich es gern hätte? Oder lebe ich weiter so, wie es mir gefällt? Ich kann genauso wie wir alle diese Frage nur mir selber beantworten. Und ich muss entdecken und zu meiner Schande gestehen, dass ich oftmals die Vergebung des Herrn in Anspruch nehmen will, aber noch nicht konsequent genug mein Leben dafür ändern lassen will. Alleine kann ich es eh nicht ändern. Doch sich einfach hinzusetzen und zu sagen, Gott hat mich ebenso gemacht, kommt einer Schuldzuweisung Gottes gleich. Nein, Gott hat mich und einen jeden hier gewollt und gemacht mit einem Verstand und einer klaren Willensentscheidung, damit wir uns ändern lassen und nicht die Hände in den Schoß legen. Ach, ich armer Tor. Doch leider scheint sich heute niemand mehr so recht entscheiden zu wollen. Das erleben wir auf der Arbeit, in der Schule, in unserer Umgebung. Doch gerade im Verhältnis, in der persönlichen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, haben wir alle die Freiheit, uns zu entscheiden. So darf es eigentlich auch nur eine Antwort geben. Herr, ich will dir folgen, koste es, was es wolle. Das bedeutet zwar für mich, dass ich mich selber aufgeben muss, doch ist es die einzige Möglichkeit, Gott nahe zu sein. Paulus hat es getan und er musste auch eine ganze Menge dafür leiden und einstecken. Nun, so ist die Nachfolge Jesu kein Zuckerschlecken, jedoch lohnenswert und allemal eine Herausforderung. Doch hat uns Gott mit sich selbst alles gegeben, damit wir als Kinder Gottes frei leben können. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten, hat Paulus ebenfalls an die Galater geschrieben. Somit ist dies gleichzeitig ein Ermahnen und eine feste Gewissheit, dass wir freie sind in Christus, wenn wir ihm vertrauen und gehorchen. Doch wie gesagt, dürfen wir die Freiheit nicht dazu benutzen, um uns erneut unter die Knechtschaft der Sünde zu begeben. Stets aber dürfen wir uns daran erinnern, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns alle getan hat. Das führt uns in eine tiefe Dankbarkeit, die unser Leben verändert. Er hat uns durch sein teures Blut die Freiheit erkauft. Es ist also keine billige Gnade, von der wir hier reden. So gilt es nicht nur für uns, diese Vergebung im Herrn Jesus Christus anzunehmen, sondern auch daraus zu lernen und so zu leben. Darum gilt für uns alle die Aufforderung: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Römer 12, Vers 17. Denn wir werden gemessen an dem, wie wir mit den anderen Menschen umgehen. Und so sollen wir an den Früchten, die wir bringen, auch erkannt werden. Die Liebe, welche uns der Herr entgegenbrachte, indem er unsere Schuld auf sich nahm, ist auch das größte Geschenk, das wir einem anderen entgegenbringen können. An der Liebe sollen wir erkannt werden, und zwar als geliebte Kinder Gottes und gleichsam denen, die diese Liebe weitergeben. Dazu gehört eben auch, dem Nächsten zu vergeben. Ob es die kleinen Füchse sind, die der Böse immer wieder benutzt, um uns Menschen zu entzweien, oder ob es größere Sachen sind. Gerade weil wir wissen, dass uns vergeben ist, haben wir die Pflicht und Schuldigkeit, auch einander zu vergeben. Es sind somit zwei große Themen, die sich miteinander verknüpfen lassen. Zum einen geht es um die uneingeschränkte Macht unseres großen Gottes und zum zweiten um die Vergebung, welchen jenen zuteil wird, die an diesen Gott und den Herrn Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, glauben, der allein die Macht hat, Sünden zu vergeben. Somit ist Vergebung in Christus das zentrale Thema der Heiligen Schrift und sollte es natürlich auch aller Gläubigen sein, weil wir aus dieser Vergebung leben. Christus Jesus sagt uns, die Schrift ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. An diesen großen und wunderbaren, einzigartigen Gott, der vergeben und retten will, dürfen wir glauben. Und weil wir an Jesus Christus glauben, ist uns vergeben, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Er ist treu und gerecht und wird uns auch so behandeln. So einfach ist das. Doch dem muss vorausgehen, dass wir diesem einzigartigen und herrlichen Gott begegnet sind. So wie Paulus auf der Straße nach Damaskus. So kommt er uns entgegen und möchte allen Menschen helfen, sodass sie frei werden. Dem einen großen, barmherzigen und gnädigen Gott können wir begegnen, weil er uns zuerst in Christus begegnet ist. Er reicht uns die Hand dar, die wir ergreifen dürfen, damit wir schuldenfrei und fröhlich unsere Straße ziehen können. Des Weiteren, und ich habe es vorhin schon gesagt, muss jedoch der Mensch erkennen, dass er Vergebung braucht. Und damit schließt sich die Frage ein, ob der Mensch überhaupt frei werden will. Viele Christen haben diesen Schritt gewagt, vertrauen Jesus und haben die Gnade Christi für ihr Leben angenommen. Und wir möchten alle diejenigen dazu aufrufen, Christus zu folgen, weil es die einzige Chance ist, das wahre Leben zu gewinnen und wirklich frei zu werden. Paulus' Geschichte der Umkehr ist so prägnant, weil wir an ihm sehen können, dass der Herr Jesus Christus allen eine Chance gibt, umzudrehen und sich eines Besseren zu besinnen. Paulus, der die Gemeinde Gottes verfolgte, der Mittäter war bei der Steinigung des Stephanus, auch wenn er nur in Anführungsstrichen die Mäntel gehalten hat, der Geschwister gefangen nahm, einsperrte und sich dafür sogar einen Freibrief von der frömmelnden Obrigkeit geben ließ. Auch dem Mann konnte Gott vergeben, der dafür war, dass Christen umgebracht wurden. Wie viel mehr kann und will uns Gott ebenso vergeben, wenn wir schuldig an anderen geworden sind? Dabei zählt eben nicht nur die Tat, sondern, so wie uns Christus lehrt, auch der Gedanke allein reicht schon und ist genauso schlimm. Wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. Wenn deine Hand Schlimmes tut, so tu sie hinweg. Lasst uns also lieber zu guten Werken anreizen und darin steigern, indem wir dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Paulus hat viel Schlimmes getan in seinem Leben und doch hat Gott ihn dazu ausersehen, damit er die frohe Botschaft von Christus in die Welt hinausträgt. Erst zu den Juden, dann zu den Nationen, damit viele Menschen gerettet werden sollen. Also haben alle, die unter der Vergebung des Herrn leben, die Pflicht von dieser Gnade ebenso zu zeugen. Nicht jeder ist ein Missionar und doch sollen und dürfen wir alle Botschafter an Christi Stadt sein. Von dieser Hoffnung in Christus, die in uns lebt, zu berichten und andere zur Nachfolge anzureizen. So möchte Gott uns alle gebrauchen, im Kleinen wie im Großen, damit wir Menschen zur Buße auffordern, aber zugleich uns selbst ermahnen, wenn wir gefallen sind, Buße zu tun, damit keine unvergebene Sünde uns von der Macht der Liebe Gottes trennt. Schließen möchte ich mit einem Lobgesang des Paulus, wie er wundervoller kaum formuliert sein kann, und in dem alle Wahrheit über Gott, den Herrn Jesus Christus und seine Gnade enthalten ist. Nur ein Mann des Glaubens, dem der Herr Jesus Christus persönlich begegnet und dem alle Schuld vergeben ist, kann so etwas sagen. Auch wenn er vieles um Jesu Namens willen erdulden musste oder gerade deshalb. Somit Somit hat Paulus das, was er mit seinem Herrn erlebt hat, in die Tat umgesetzt und viele Menschen dazu aufgemuntert, die Gnade des Herrn Jesus für ihr Leben anzunehmen. Das lasst uns ebenso als Beispiel nehmen und so unserem Herrn Jesus treu nachfolgen und gehorsam ihm dienen, wo immer er uns gebrauchen will. Denn Christus hat uns zuerst geliebt und unsere Schuld vergeben. Er hat uns begnadigt. Und was bei Jesus vergeben ist, ist für immer vergeben und vergessen, bereinigt. Epheser 1, die Verse 3 bis 8. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Amen.